Lisa.
Es ist wieder soweit, oder?
Es ist wieder soweit.
Boah, ist das schön. Das ist ja unter anderem neben der Weihnachtszeit, die auch sehr glitzerig ist, ist das mein Lieblingsmonat, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Außerdem finde ich das auch immer schön, weil wir kommen jetzt hier mittlerweile das dritte Jahr in Folge zusammen und haben uns diese Special ja irgendwie hart erkämpft und hatten bis jetzt ganz fantastische Gäste.
Ja, ich finde
auch. Also nicht, dass das heute anders wird.
Nicht, dass es heute anders wird, aber wenn ich so auf die Pride-Folgen zurückdenke, wir haben sehr viel lachen müssen.
Ja.
Und es war auch immer schöne Thematik, die man einfach mal den Leuten näher bringen kann.
Ich wollte gerade sagen, die man so zwischen den ganzen Polizeithemen, die wir sonst so besprechen, reinschieben können. Reinschieben ist vielleicht hier in dem Kontext des Pride-Monats, ist es vielleicht die richtige Überleitung. Oh, wir sind schon, wir driften. Das ist noch nicht mal Minute eins und wir driften schon wieder ab.
Wir driften ab, aber wie auch in den letzten Pride-Folgen sind wir ja nicht alleine.
Nein, wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wenn auch anders als die letzten zwei Jahre nicht in Persona bei uns, aber zugeschaltet ist heute Peter Ambacher. Ich wollte gucken, ob ich das so groß aufbauen kann, so einen Thomas Gottschalk-Moment hier schaffen kann. Oder dass Peter, wir haben uns auf das Du geeinigt, hier einfach jetzt mal so reingrätscht, aber Peter ist höflicher als wir und lässt uns ausreden. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen miteinander.
Peter, wir freuen uns sehr, dass das heute geklappt hat. Und für alle unsere ZuhörerInnen ist es so, dass sich unser Gast immer erstmal einmal vorstellt und wir würden auch dich bitten, das einmal zu machen, bitte.
Jawohl. Also mein Name ist Peter Ambacher und mein Künstlername ist Miss Piggy seit 56 Jahren. Und ich bin 76 Jahre alt, sehr jung geblieben, sehr frisch, sehr agil und habe heute Abend auch gleich meine Premiere von der Show und ich bin voll berufstätig.
Schön, Peter, das freut uns dann auf die nächsten 76 Jahre hoffentlich, sowohl privat als auch beruflich.
Ja, so alt will ich nicht werden.
Das ist aber mal eine schöne Antwort, finde ich, Markus, weil die Leute machen immer einen auf, wie heißt dieser neue Trend da? Dass die Menschen wohl immer so ultra alt werden und ich denke immer, irgendwann reicht's ja auch, oder Peter?
Ich sage mir immer, solange man gesund ist und fit ist und alles machen kann, genießt man jeden Tag. Aber es kommt auch eine Zeit, wo das dann nicht mehr so ist und so. Und jedem Menschen ist seine Zeit gegeben.
Das, finde ich, hast du schön gesagt. Jetzt, wenn man auf dein Leben zurückblickt, Peter, das ist ja wahrscheinlich, du sagst, wenn man gesund ist, du hast bisher ein langes, gesundes Leben gehabt, hoffe ich oder hoffen wir. Magst du mal für unsere ZuhörerInnen so einen kleinen Einblick in deine Biografie geben?
Ja, also ich bin in Tübingen geboren und habe dort auch meine Lehre gemacht und bin dann mit 17 Jahren bin ich dann von Tübingen weggegangen, da unsere Firma damals leider den Betrieb auflösen musste, weil früher war es Weber, das kennen viele Menschen gar nicht mehr und das war nicht mehr attraktiv genug und dann hat die Firma umgestellt auf Wirken. Das ist dann die neuere Folge von Weben gewesen, alles elektrisch und so. Und der Beruf hat mir dann einfach nicht mehr Spaß gemacht. Und dann bin ich weggegangen von zu Hause und bin nach Stuttgart und habe dort in einem Büro angefangen, aber nicht lange, da ich dann zur Musterung einberufen wurde. Und ich bin auch zur Musterung gegangen, habe aber dort gleich klipp und klar gesagt, dass ich schwul bin. Und dann hat mir dieser Stabsarzt, die Untersuchung gemacht haben zu mir gesagt, das ist Ihnen egal, ich bin ein kräftiger junger Mann und ich kann dienen. Und ich soll mich halt an die Regeln halten, soll mich nicht erwischen lassen bei irgendetwas. Ich bin zum Bund tauglich und so musste ich zur Bundeswehr.
Ach krass, aber das ist ja auch sehr ungewöhnlich für die Zeit, oder? Weil man hat ja immer wieder von Geschichten gehört, wo genau das dazu geführt hat, dass der Bund gesagt hat, machen wir nicht, oder?
Ja. Ich habe, Freunde von mir haben vorher gesagt, schmink dich halt ein bisschen und trete ein bisschen tuntig auf. Da sage ich, ich gehe ganz normal hin, wie ich bin. Und die haben mich einfach genommen. Und da habe ich dann zu nichts mehr sagen können. Ich wurde auch dann gleich ein Vierteljahr später einberufen, habe meine Grundausbildung dann in Städten am Kalten Markt, am Arsch der Welt, wo es eiskalt ist, habe ich absolviert. Und in der Grundausbildung, ich hatte ein paar gute Freunde dort gleich kennengelernt. Und mein persönlicher Beschützer damals in der ganzen Zeit war eigentlich ein Zuhälter aus Stuttgart. Der auch
Wie bist du denn an den gekommen?
Der war bei mir in der Stube.
Also.
Ja, und der hat mir dann erzählt, was er gemacht hat und so. Und er sagt, wieso gehst du jetzt zum Bund? Und er sagte, ja, er geht jetzt zum Bund, er verpflichtet sich, da gibt es mehr Kohle und hat ein gutes Einkommen und ist versichert und alles und so. Das ist ihm lieber. Und er hat mir erzählt, dass er zwei Mädels laufen hat und so, immer noch nebenher. Und das hat er natürlich beim Bund verschwiegen. Da hat er mich natürlich angestachelt, ich soll mich auch verpflichten auf 2 Jahre. Damals ging das ja 2 oder 4 Jahre, konnte man sich nach der Grundausbildung verpflichten. Mhm. Und nach der Grundausbildung, nach den 3 Monaten, hatten wir dann diese Wahl, uns zu entscheiden, in welche Kompanie wir gehen wollten. Und ich ja natürlich als schwuler Mann habe mich dann gleich im Sanitätsbereich gemeldet. Und da hat man mich ja damals gefragt, warum gerade Sanitätsbereich. Da sage ich, ja natürlich, ich finde es toll, anderen Menschen zu helfen und das zu machen und so. Und da wurde ich auch dann genommen und habe dann gleich auch den Antrag auf Verpflichtung gestellt. Der wurde ja dann auch angenommen. Und dann war ich im Bundeswehrkrankenhaus, war ich 3 Monate und habe dort die Soldaten verpflegt und ich musste dann mit auf Übungen gehen und immer als Sanitäter, also ich musste nicht mehr marschieren, keinen Stahlhelm mehr tragen und so, das war für mich gut. Und wenn die ihre großen Märsche hatten und ich hatte da einen netten jungen Mann, der nicht mehr laufen konnte, dann habe ich natürlich immer gesagt, der muss auf den Wagen hoch, der kann nicht mehr. Und da konnte niemand dagegen sprechen, weil der Sanitäter hat damals das Recht gehabt, über Feldwebel, über einen Leutnant das zu bestimmen. Und das war gut. Und da haben mich die Jungs natürlich geliebt.
Gewusst wie, Peter, gewusst wie.
Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja,
die haben auch ganz schnell mitgekriegt, was mit mir los ist. Ich habe da auch kein Geheimnis gemacht. Ich habe das denen klipp und klar gleich in der Kompanie gesagt, auch im Zimmer. Wir waren ja 10 Personen in unserer Stube. Und das hat alles geklappt. Keine Anfeindungen gehabt, damals nichts und so. Ich wurde dann aber auch von der Bundeswehr nach Koblenz, nach München, nach Wilbad in die Lazaretts zur Ausbildung geschickt und habe dort meinen Krankenpfleger dann gemacht.
Ach, cool. Mhm.
Ja. Und nach 2 Jahren bin ich entlassen worden und habe dann eine gute Ausbildung bei der Bundeswehr gehabt. Ich habe sogar einen Führerschein gemacht von einem Hotschki-Panzer. Das sind diese kleinen Geländepanzer. An anderen konnte ich nichts machen. Ja, und dann habe ich eine Anstellung mir gesucht. Da hatte ich eine Anstellung in Tübingen bekommen, in der Hautklinik. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Dann bin ich in die chirurgische Klinik, habe dort gearbeitet. Also ich wollte alle Bereiche so kennenlernen. Und dann habe ich ein Angebot gekriegt von Reutlingen, einem städtischen Krankenhaus, als unsteriler OP-Assistent zu arbeiten. Und ich bin natürlich auch in meiner Freizeit viel unterwegs gewesen und war mit Freunden dann immer auf Achse und dann sind wir öfters mal im Wienerwald gewesen. Damals gab es ja noch den berühmten Wienerwald. Und da haben wir uns mit der Wirtin so ein bisschen angefreundet und die hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob, wenn ich mal Zeit hätte, ob ich da ab und zu mal ein paar Stunden helfen könnte. Und das habe ich dann gemacht. Und dann so nebenher in meiner Freizeit und abends so, wenn ich keinen Dienst hatte, habe ich da stundenweise gearbeitet und habe auch schönes Geld verdient. Und dort ging dann mein Werdegang vom Krankenhaus weg in die Gastronomie. Dort habe ich dann einen Job ergattert, auch durch, wie soll man sagen, ich war schon ein bisschen frech, ich habe mich da überall vorgedruckt und ich habe da immer so ein bisschen provoziert und habe gesagt, ach, das würde ich auch gerne machen und so. Und da hatte ich in einer schwulen Bar, das hat einem Ehepaar gehört, die hatten oben drüber noch ein schönes italienisches Restaurant, unten war dieser Club, die haben die mich eingestellt als Barkeeper. Und so habe ich angefangen. So, und da habe ich dann einen Jungen kennengelernt, ich damals gedacht habe, das ist die große Liebe, war es auch am Anfang. Und der war so ein bisschen ein durchgeknallter, aber ein bildschöner junger Mann, blond und also wie man sich so vorstellen kann, so Adonis. Und mit dem bin ich dann irgendwann eines Tages nach München gereist. Wir wollten da einen Freund besuchen und ich hatte keine Zeit, mit ihm zu gehen, zu seinem Freund, weil ich musste mir zuerst mal ein Hotelzimmer suchen, weil ich wollte nicht bei denen wohnen, weil zu viert in einem Apartment, das wäre nicht gut gegangen. Dann habe ich mich in eine Pension für 2 Tage eingemietet, bin durch die Stadt gelaufen. Ich wollte München anschauen. Wo bin ich gelandet? Im Ratskeller. Und dann sitze ich im Ratskeller und kam eine nette Bedienung her, habe mich gefragt, was ich will. Ich habe mir was bestellt. Ich glaube, Weißwürste war das damals, habe ich das erste Mal probiert und eine Cola, weil ich kein Bier trinke. Und dann habe ich mich mit der Bedienung, die war recht nett und witzig, habe ich mich unterhalten und so. Und habe ich sie gefragt, wie es ihr gefällt so hier. Und sie sagte, das ist toll im Ratskeller München. Ist viel los und es war ja ein Riesengewölbe, schön, also ganz toll. Und da hat sie gesagt, ja, wir suchen immer Leute. Und ich sage, ja, das ist ja toll. Und dann ging die irgendwann wieder und dann kam eine andere Dame an den Tisch. Guten Tag, mein Name ist Angere, ich bin hier Geschäftsführerin. Sie suchen einen Job. Und ich war so baff und sage, ja, wann können Sie anfangen? Dann habe ich gesagt, ja, gleich. So naiv war ich damals und hat sie gesagt, ja, kommen Sie bitte mit. Na, bin ich mitgegangen und dann hat sie gesagt, ja, Sie können bei uns morgen anfangen und so, das und das müssen Sie tragen, das brauchen Sie und um 9 ist Beginn. Und so bin ich in München geblieben und bin dann natürlich abends immer ausgegangen, dann bin ich ins Bermuda-Dreieck. Das ist bei uns das Glockenbachviertel, das war ja damals das Viertel überhaupt, gab es, glaube ich, 26 coole Lokale. Alles in einer Region. Es war toll und ich bin in eins reingestoppelt. Das hieß Frisco damals. Und das war mehr so ein Schlauchlokal. Ich saß da drin an der Bar und habe mich, da war sogar ein Mädchen hinter der Bar gestanden, was für mich ein bisschen verwunderlich war damals. Und dann ging meine Reise weiter, tagsüber Ratskeller, abends Frisco, tagsüber Ratskeller, abends Frisco. Dann habe ich im Ratskeller gekündigt, weil das ging nicht mehr. Da, ja, eine Woche, vier Tage oder 5 Tage habe ich es noch gemacht. Morgens um 8 Uhr Ratskeller bis abends um 6 und um 8 Uhr im Frisco bis morgens um 4. Also bis 5, wie ich zu Hause war. Und da habe ich gesagt, nein, das ist mir zu viel. Und dann habe ich nur noch im Frisco gearbeitet. Und dann ging mein Leben in der Szene im Frisco erst richtig los. Ja.
Genau, Peter. Und du hast ja auch gesagt, du hast dich ja vorhin auch als Miss Piggy vorgestellt. Du hast ja eine Kunstfigur geschaffen. Ist die auch dann in dieser Zeit in München gekommen, wo du dich dann, sag ich mal, in dieser schwulen Szene dort interpretiert hast?
Ja, das ist im Frisco entstanden.
Wie kam dir der Gedanke?
Und dann kam ein Abend, da war dann eine Freundin von uns da, eine Französin, auch eine durchgeknallte, die hat hier in München eine große Kinderboutique, so eine Edelkinderboutique gehabt. Sie war Pariserin und die hat uns zum Essen, also zum Grillen eingeladen. Und die hat alles Essen, was sie gekocht hat, mit Lebensmittelfarbe verschandelt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die hat das Spanferkel, hat die ganze pink eingefärbt. Und es lag auf dem Tisch gegrillt, das pinke Ding. Und wir waren 15 Leute und ich saß am Kopf und die Sau hat mich die ganze Zeit angeschaut. Und damals war ich etwas dicker. Und dann hat plötzlich einer gesagt, also wenn man dich so anschaut, du siehst aus wie die Miss Piggy und wie die Sau auf dem Tisch. Und dann haben die mir diese Perücke auf den Kopf gesetzt, also dieses Haarteil, das lange, die Schweineöhrchen und die Nase so auf meine Nase gehalten, haben gesagt, du siehst original aus wie Miss Piggy. Und dann haben die im Frisco jeden Abend durchgegeben, dass sie am Wochenende große Show haben, mit einem Überraschungsgast, das noch nie da gewesen ist.
Ja.
Und ich war eine halbe Stunde vor der, immer um 12 war Show. Und eine halbe Stunde vorher haben sie mich von der Bar abgezogen. Ich habe zu meinen Gästen gesagt, Kinder, tut mir leid, ich muss ins Lager, ich muss da ein bisschen was sortieren. Und ich bin in einer halben Stunde wieder da. Dann haben die mich hinten schnell geschminkt, mich perfekt gemacht und um 12 hat dann unser DJ durchgegeben, meine Damen und Herren, und alles so. Und da ging im ganzen Lokal das Licht aus und da haben die mich rausgeführt auf die Tanzfläche in die Mitte, an Barhocke hingestellt, draufgestellt. Und dann ging die Musik los und die Scheinwerfer gingen an und dann ging mein Song los. Ich habe so gezittert und die Leute haben getobt und gebrüllt. Und so wurde Miss Piggy geboren. Ja.
Von welchem Jahr sprechen wir hier denn? Wir haben jetzt ganz viel von Ihrer Biografie gehört, aber wann ging es denn alles los? In den 70er Jahren. Perfekt.
Ja.
Das ist natürlich eine Zeit gewesen, in der Homosexualität noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wie wir es heute kennen. Wie war das für Sie? Wie haben Sie das im Alltag erlebt?
Also ich muss sagen, ich war damals sehr froh, dass ich in München gelandet bin, weil in den anderen Städten, so wie in Reutlingen oder in Freiburg, hatten wir sehr viel Anfeindungen. Immer, ach da, schau mal, zwei Schwule, schwule Sau und Afrika und so. So wurden wir manchmal blöd angeredet. Wenn wir zwei oder zu dritt Männer unterwegs waren und da so ein bisschen gelacht haben und geschäkelt und Arm unterm Arm eingehakt und so. Das haben wir damals schon gekriegt. In München habe ich das nicht erlebt. Und ich muss sagen, die ganzen Jahre, wo ich jetzt damals in dieser Zeit, ich habe nie irgendwie Anfeindungen gekriegt oder gar nichts. Die Leute haben mich ja dann auch kennengelernt, weil bei uns haben ja nicht nur, wir waren ja das erste Lokal, wo Frauen rein durften, Männer, jeder. Jede, schwul, lesbisch, Nutte, bei uns durfte jeder rein. Und die haben sich auch alle anständig aufgeführt, waren ordentlich und so und alles und so. Und so haben mich natürlich die Leute auch kennengelernt. Dann habe ich ja dann das große Glück gehabt, Freddie Mercury kennenzulernen. 79 und das war eine schöne Zeit und durch das wurde natürlich das Frisco dann auch noch berühmter und weil er ja bei uns Stammgast war, wir waren viel unterwegs miteinander und alles und so und also Anfeindungen gab es in dem Sinne nicht und der Freddy hat mal zu mir gesagt, das Schöne an München ist, er kann allein durch die Stadt laufen, er kann allein irgendwo hingehen, er wird nicht belagert, er wird nicht verfolgt und gar nichts und so. Und so ging es mir ja auch. Ich bin ganz locker durch München und habe mein Leben gelebt. Es war einfach herrlich und ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich so veranlagt war.
Mhm. Wie war denn die ganze Zeit generell? Weil es ging ja auch noch polizeilich war ja trotzdem auch noch ein bisschen andere Gesetzlage, vor allem auch, was so die Rechte von Homosexuellen anging.
Paragraph 175 zum Beispiel, der den Geschlechtsverkehr zwischen Männern, ne, unter Strafe gestellt hat.
Ja, wenn du, also bei uns gab es ja auch diese Orte öffentliche Bedürfnisanstalten. Mhm. Englischer Garten, da in den Parks, da hat man sich natürlich nachts auch getroffen. Ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ich bin auch nachts in englischen Garten gegangen, zwischen den Büschen gestanden und habe gedacht, da kommt jetzt Herkules daher. Und ja, man musste immer vorsichtig sein. Natürlich, wenn da kam immer Streife und Kontrollen. Aber der Englischgarten war so toll, da hat man sich in die Büsche versteckt, bis die wieder weg waren. Manchmal war auch Zivilsitte da und plötzlich stand einer vor dir, Ausweis bitte und alles und so. Ja, mein Gott, da hast halt einen Ausweis gezeigt und so. Weil, was halt blöd war damals, immer die blöden Fragen. Was machen Sie hier? Ich war dann immer so frech, dann sage ich, sehen Sie doch, ich suche einen Kerl, weil, und ich darf doch hier laufen, ich bin im freien Gelände und so. Ja, aber bitte verlassen Sie den Park jetzt dann immer und so. Also die Kontrollen hatten wir immer, wir hatten die auch im Frisco, ab und zu kam die Polizei, da wollten sie wieder die Verlängerung sehen und dann haben sie wieder geschaut, ja, wir müssen mal durchschauen, ob bei uns Stricher verkehren oder so. Das gab es damals schon sehr viele in der Zeit und das war schon so. Aber dass wir jetzt direkt angegriffen wurden, nein, von der Polizei. Also man wurde viel kontrolliert, das stimmt schon. Also ich glaube, in der Zeit zwischen 78 und 87, ich glaube, ich kann, hunderte Mal wurde ich nach dem Ausland. Ja gut, ich war ein Paradiesvogel, ich habe nicht so ausgeschaut wie andere. Und klar, Taschenkontrollen und das alles, das war gang und gäbe oder so. Aber das war mir dann irgendwann scheißegal, weil mehr als kontrollieren konnten sie nicht und so und gar nicht.
Aber generell, wie war es für dich? Es war ja trotzdem, ich sag mal, sehr fokussiert eben auch auf Homosexuelle. Wenn du jetzt sagst, du hast über 100 Mal in dieser ganzen Zeit deinen Ausweis auch zeigen müssen. Ja, wie war das einfach generell in der Zeit für dich oder für andere, die du da halt in dieser Community hattest?
Ja, gut, im ersten Moment war es immer unangenehm. Wenn da so 3, 4 Polizisten vorgestanden sind, du musst plötzlich dein Rucksack, deine Tasche aufmachen und alle Leute stehen drum und klaffen blöd und so. Es war schon blöd und so. Diese Kontrollen, die haben mich dann irgendwann nicht mehr gestört. Und ich habe dann auch mit anderen Leuten gesprochen und so, denen das auch widerfahren ist und so. Gut, manche wurden dann manchmal abgeführt vom englischen Garten oder von der öffentlichen Toilette. Gut, dann war es natürlich Erregnis öffentlichen Ärgernisses und so. Ich habe damals schon immer gesagt, im Frisco zu meinen Stammgästen, bitte, wenn ihr euch schon was sucht und ein Sexerlebnis wollt, macht's nicht in Toiletten, wo andere Leute eingehen, ihr könnt's da nicht mit der runtergelassenen Hose und einer hängt an eurem Schwengel oder so, das geht nicht. Geht's in die Kabine oder geht's im Busch und so. Aber viele waren da natürlich nicht einsichtig. Muss ich ehrlich sagen, es waren damals aber auch unter unseren Kreisen, in der homosexuellen Kreisen, gab's aber auch einige Ausnahmen, wo ich nicht damit einverstanden war.
Was waren das für Erlebnisse?
Ja, gerade solche Toiletten oder am helllichten Tag im Busch am Boden hineinblasen und so und da laufen Mütter mit Kindern und andere Leute vorbei und so. Es gab schon sehr extreme, bei uns auch sehr extreme schwule Männer, die das drauf hatten, die haben den besonderen Kick gesucht und so, aber von denen habe ich mich leider dann ein bisschen distanziert, weil ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht meine Welt. Ich brauche die normale Schwulität.
Jetzt hast du es ja gerade schon einmal angesprochen, dass du Freddie Mercury kennengelernt hast. Der Volksmund weiß, dass Freddie Mercury 1991 an AIDS gestorben ist. Das war ja auch ein Thema bei euch dann, ne? Also Anfang der 70er wahrscheinlich noch nicht, aber die AIDS-Krise ging ja dann in den 80ern so richtig los. Wie hat euch das als schwule Community damals verändert? Beziehungsweise wie ist das überhaupt aufgeploppt bei euch? Was ist da passiert auf einmal?
Ja, das ist so ein ganz heikles Thema, weil ich habe ja Freddy 79 kennengelernt in einer Sauna. Und er war dann unser Stammgast. Ich habe mich auch dann mit seinem Assistenten sehr gut befreundet, mit Peter Freestone. Und wir waren viel unterwegs und so. Und wir waren ja eine Woche lang mal, das hat er uns spendiert, haben wir einen Trip nach New York gemacht. Also Freddy, dann sein Freund, den er in München kennengelernt hat, den Herrn Kirchberger, der hat dort auch ein Lokal besessen, ein Speiselokal. Und der Rainer, die Rebecca, ich, noch zwei, sind wir nach New York eine Woche. Mhm. Und da sind wir natürlich auch ausgegangen und sind dann immer am Hafen in die Varicks, also in diese Clubs gegangen. Und damals hat mir der Barkeeper in diesem Freestone hat zu mir gesagt, habt ihr auch schon in Deutschland gehört, dass es eine Seuche geben sollte in Amerika, eine Schwulenseuche hieß es ja damals, und zwar in Kalifornien. Da haben wir gesagt, ja, wir haben mal auf alte Nachrichten, hat man mal was gebracht und so. Da waren, glaube ich, 5 oder 6 erst gestorben. Und dann habe ich damals zu dem auch gesagt, macht ihr euch Sorgen? Ja, sie sagen ja jetzt noch nicht so sehr. Aber wir müssen natürlich, weil wir ja ein ganz anderes Lokal sind wie eine schwule Bar, müssen wir uns natürlich auch vorsehen und Maßnahmen ergreifen und so. Gut, ich habe da nicht weiter nachgefragt. Wir haben dann am nächsten Tag, haben wir dann darüber geredet und so und das Thema da ein bisschen aufgegriffen und so. Da hatten wir noch zwei amerikanische Freunde dabei und die haben das dann auch erzählt. Ja, es wird immer ein bisschen mehr. Gut, und als wir dann wieder in München waren und so, kam dann immer mehr in der Zeitung und so. Und dann kam ein großer Spiegelartikel. Damals hieß es ja noch nicht AIDS. Es war ja damals immer nur die Schwulenkrankheit. Auf Vormarsch. Und dann wurden wir Schwule nur übertragbar Schwule. Und dann haben wir das mitgekriegt, dass plötzlich die Leute uns keine Hand geben wollten mehr.
Ja.
Und so. Früher sind sie reingekommen, haben dich umarmt, plötzlich fiel es weg. Da habe ich immer gesagt, schau her, jetzt geht's schon los. Jetzt will der keiner mehr Hand geben und so. Und wo mir es dann ganz arg aufgefallen ist, Gäste bei mir an der Bar haben dann immer von mir eine Serviette verlangt. Und haben die immer oben am Rand zuerst mal das Glas geputzt. Mhm. Und das waren natürlich dann schon einschneidende Dinge. Und dann kam in der Bunde, glaube ich, damals ein ganz großer Artikel, auch über diese Krankheit und so. Dann in den Tageszeitungen dann plötzlich der Vormarsch vom Herrn Gauweiler. Und das war für uns dann damals das Nonplusultra, weil der hätte uns ja am liebsten alle in ein Ghetto gesperrt.
Vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, Herr Ambacher, über wen sprechen Sie da gerade? Vor Herr Ambacher, Peter, ich rutsche immer wieder in Sie.
Ja, der Gauweiler war damals Kreisverwaltungsrat in München.
So, genau. Und der wollte, der
Maßnahmekatalog raus.
Genau.
Damals hieß es doch, er bringt einen Maßnahmekatalog raus, um die Bürger zu schützen.
Ja.
Das Arschloch. Und der hat uns so denunziert, auch auf der Straße. Die Leute haben mich zwar gegrüßt, aber keiner ist mehr hergekommen und so. Und einmal hat mich jemand angesprochen, aber kommen Sie mir nicht zu nahe, weil es hat jetzt mit Ihnen nichts zu tun, es tut mir leid, aber was man liest und was man hört und alles, das sei, also ich habe nichts, ich bin nicht ansteckend und Sie können mir ruhig die Hand geben, Sie können mich auch umarmen und so. Und na, das lassen wir jetzt lieber und so. Also wir sehen uns wieder. Die Leute waren erschreckt und ganz stark und so. Und wie es dann richtig angefangen hat, und dann gab es in München so die ersten Toten. Dann haben wir es aber auch in der Szene erlebt. In den Lokalen wurde immer weniger was los. Also die Lokale waren nicht mehr voll. Wir haben keine Shows mehr machen können, weil die Leute einfach nicht mehr da waren. Die Leute sind vereinzelt reingekommen, standen auch nicht mehr so nebeneinander, haben geratscht und alles und so. Jeder war vorsichtig. Mit wem kann ich mich jetzt einlassen? Und alles und so. Bussi-Bussi-Gesellschaft war vorbei und so. Also es war schon sehr, sehr bedrückend damals und so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, mein Gott, machen sie sich alle selber so verrückt. Ich habe dann gleich einen HIV-Test gemacht. Gut, es war eine blöde Zeit, bis ich das Ergebnis hatte. Weil das sind Tage, was da einem alles durch den Kopf geht. Was ist jetzt, wenn du HIV-positiv bist und so. Und also, das war eine schreckliche Zeit und so.
Naja, weil das ja damals auch noch ein klares Todesurteil war, ne? Das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen. Ja,
damals
war
es ein Todesurteil. Und du musstest ja damals so lange warten. Heute geht es so, Test rucki zucki. Damals musstest du 1-2 Wochen warten, bis du das Ergebnis gekriegt hast. Und meine Kollegen haben dann auch alle einen Test gemacht und so. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, in dieser Situation, in meiner Freizeit und die Zeit, die mir gegeben ist, AIDS-kranke Freunde zu besuchen im Krankenhaus zu Hause. Ich habe selber vier Jungs gepflegt bis zu ihrem Sterbetag, Tag für Tag und alles und so. Und wenn ich da heute immer wieder dran denke, ein junger, hübscher Mann, wie er gestorben ist, hat ausgeschaut wie ein altes, ausgenergeltes Tier. Es ist für mich heute immer noch eine Unbegreiflichkeit, wie die dahin gestiegen sind. Sie sind ja nicht an AIDS gestorben, sie sind ja an die Nebenwirkungen gestorben. Dann hat es ja auch meinen Kompagnon, den Rainer von Prisco, erwischt. Dann hat es die Rebecca erwischt, dann hat es die Kurt erwischt. Und damals habe ich gesagt, das wollte es mir keiner glauben. Ich habe mir gesagt, die haben sich alle in Amerika angesteckt. Wenn diese ganze Clique, die dabei war, außer dem Peter Freestone und mir, alle Freddy, alle haben AIDS gekriegt. Mein Partner, also Geschäftspartner, 87 gestorben. Die Rebecca, ein halbes Jahr später, 88. Der Kurt auch 88. 89 sind die anderen zwei gestorben. Freddy ist 91 gestorben. Also sie sind alle hintereinander gestorben. Und ich habe immer gesagt, das war damals hundertprozentig, dass die sich da in Amerika angesteckt haben. Weil was anderes konnte, war mir unerklärlich. Und so. Aber das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, muss ich ehrlich schon sagen. Und so. Wir waren schon verzweifelt. Wir haben gesagt, wenn es so weitergeht, müssen wir das Lokal schließen und so. Und alles und so. Und erst mit der Berichterstattung, dass diese Krankheit nicht direkt von den Schwulen übertragen wird, dass es Frauen, Kinder waren, gab es schon die ersten Frauen, die AIDS gekriegt haben, Kinder, die AIDS, dann mit den Blutkonserven und das und jenes und alles und so. Und dann kam ein großer Bericht in den Zeitungen in München, dass Und dann kam auch dieses Wort AIDS. Dass es nicht von Händeschütteln, von Umarmungen an Pussy auf die Backe übertragen wird, sondern nur durch Geschlechtsverkehr, durch Flüssigkeit. Und so. Dann hat sich die ganze Lage schon ein bisschen beruhigt. Da, wo die Leute dann endlich mal ein bisschen Klarheit. Am Anfang wusste ja keiner was, wo, wie und so. Und dann wurde ja auch dann gleich die AIDS-Hilfe München auch gegründet. Und mit den Kondomen und so und das und so. Und da kamen ja die ganzen Kondomgeschichten. Aber die AIDS-Hilfe hat dann in München, muss ich sagen, eine Traumarbeit gemacht. Eine kleine Gruppe hat diese Organisation damals gegründet in München. Das ist heute ein großer Verein und so. Die sind von Lokal zu Lokal gegangen, haben diese Kondome kostenlos verteilt und so. Das fand ich schon eine tolle Idee. Ich war natürlich immer so ein ein vorsichtiger Mensch. Ich habe natürlich schon auch meinen Sex gehabt, aber ich habe mehr Blümchensex gemacht. Also ich war nicht so auf die Hardcore-Art und das war nicht mein Ding und so. Also ich war immer im Bett männlich. Auf der Bühne weiblich, im Bett war ich der Mann. Also nicht und so. Und ich habe immer darauf geachtet und bin vorsichtig gewesen und so. Ich habe auch in der Zeit, muss ich ehrlich sagen, wo das Ganze ist, habe ich ab und zu mal einen Burschen mitgenommen und so. Aber ich war knallhart und so. Ich habe immer gleich gefragt, was ist Sache? Bist du HIV-positiv, bist du nicht und so und so.
Peter, das ist natürlich, wo du das alles erzählst, ne? Also eine wahnsinnig tragische Zeit, so das kann man sich ja, also viele, gerade auch so in der ganzen heutigen Szene, können sich das ja gar nicht mehr vorstellen. So
gar
von
nicht
dem,
mehr vorstellen.
Was du
ich
erzählst.
Ich war mehr auf Friedhöfen wie in Restaurants. Jeden zweiten Tag war eine Beerdigung.
Na, umso wichtiger, was du ja auch gesagt hast, umso wichtiger diese fantastische Arbeit, nicht nur der AIDS-Hilfe München, sondern eben auch deutschlandweit, die ja dann im Nachgang da auch alle gegründet worden sind oder auch nach wie vor die AIDS-Hilfe, wir sind ja hier in Berlin, die AIDS-Hilfe Berlin, die ja auch, was ich allerdings erschreckend auch finde, Markus, ne, zum Teil, dass immer noch so viel, also das ist natürlich toll, dass es diese Aufklärung über HIV gibt, aber auch irgendwie erschreckend, dass das immer noch so notwendig ist, ne, dass die Leute immer noch nicht genau aufgeklärt sind, dass es diese Krankheit gibt, ne? Obwohl man da ja sagen muss, dass die queere Community da immer weiter vorne mit dabei ist, finde ich, als
Ist natürlich deutlich mit dabei. Also wenn man mal guckt, so, wir hatten das schon, ich weiß gar nicht, glaube ich, auch in anderen Folgen schon mal gesagt, dass wenn man so einen Hetero-Freundeskreis hat und da immer so, da sind so auch so STI-Tests gar nicht so gang und also
null.
Überhaupt, dass man sich damit überhaupt konfrontiert mit diesem Thema, weil das ist so weit weg. Also das hat man ja in dieser ganzen queeren Community gar nicht so sehr.
Nee, man geht da, wie Peter, wie du ja auch schon sagtest, viel offener mit um, ne, mit dem Thema.
Richtig, ja. Aber damals, das war natürlich auch die jungen Leute heute, die in der Szene ist, aber auch das Hetero-Menschen, die können sich das gar nicht vorstellen, was das damals für eine Zeit war. Ich habe immer gesagt, also noch schlimmer kann es nicht kommen und so, aber wenn man dann sieht, wie Menschen, mit denen man jahrelang verbracht hat, also auch nur gesehen hat und so und alles und so, da sind auch viele Freundinnen von mir, Frauen, an der Krankheit gestorben und wie sie gestorben sind. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht am eigenen Leib gesehen hat und so. Und was ich dann erlebt habe, nachdem die Menschen gestorben sind und ein ganz lieber Freund von mir, mit dem bin ich immer in die Oper gegangen, denn ich bin von der Show gekommen und bin direkt zu ihm gefahren. Und er hat mich dann noch gebeten, ich sollte doch Touren dort auflegen und so. Er möchte ein bisschen Musik hören und er hat immer gesagt, mach's aber laut, das ist so schön und so. Ist dann in meinen Armen gestorben Und ich saß dann in dieser Wohnung bei ihm und habe dann versucht, einen Arzt zu erreichen. Erst morgens ist einer gekommen, der dann die Leichenbeschau gemacht hat, den Totenschein ausgestellt habe. Und solche Dinge habe ich mehrmals erlebt. Also es war schon sehr traurig, dass die eigene Familie dann ihr Kind im Stich lassen, nichts mehr von ihm wissen wollen und alles und so. Das war das Schlimmste eigentlich an dieser ganzen Krankheit, dass die Menschen so verachtet wurden. Und das geht mir heute noch nicht ganz runter.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Herr Ambacher, Mann, Markus, ich rutsche immer wieder ins Sie. Das ist immer so hier in der Polizei. Manchmal mit Leuten von extern sieht man sich immer noch.
Peter oder Piggy?
Peter, wie nimmst du das denn jetzt mal so zum Abschluss? Wie nimmst du das denn heute wahr? Wie ist die queere Community heute aus deiner Sicht? Nimmst du Veränderungen wahr? Ist es also, wenn du das von heute und damals miteinander vergleichst?
Also die Veränderungen sind, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr, haben sich sehr, sehr verändert. Also ich habe ja dann, wo sich das ja alles dann etwas beruhigt hat und so, AIDS gibt es ja immer noch. Es gibt so viele Menschen, die noch AIDS haben. Gut, die haben den Virus in sich. Aber in der heutigen Zeit, wo ich dann wieder drauf wach wurde, als wir jetzt die Pandemie hatten. Als es mit dieser Pandemie angefangen hat, habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt
schon
wieder
sowas. Da kamen so ähnliche Zustände für dich wieder hoch, oder?
Aber ich muss dir ehrlich sagen, die Pandemie hat mich mehr fertig gemacht als diese AIDS-Zeit. Aber so war es bei AIDS auch. Die Pandemie war vorbei. Es hat sich normalisiert. Heute redet keiner noch über die Pandemie, über Corona, die wenigsten.
Ja.
Man sieht Schweine nicht. Bei AIDS war es aber genauso. AIDS hat sich so langsam aus den Köpfen von den Leuten rausgeschlichen. Und irgendwann hat man da auch gar nicht mehr geredet drüber und so. Und weil ich wieder in Lokale gegangen habe, wieder getanzt, hat sich wieder umarmt, alles war wieder wie früher und alles so Halligalli und so. Und ich habe mir damals auch immer gedacht, man muss trotzdem aufpassen. Ich glaube, das hat sich erst nach dem Jahrtausendwechsel so richtig wieder in die Menschen, dass sie wieder frei sind, reingeprägt.
Peter, du hast auch gesagt, also dass du ja eben auch noch mit der Rosa Liste und den AIDS-Stiftungen viel arbeitest. Da möchte ich auch noch mal überhaupt Danke sagen an alle Ehrenamtlichen, die ja überhaupt in den ganzen Stiftungen und Ämtern zuständig sind, um eben auch diese ganze Thematik oder da weiter Aufklärung leisten und natürlich dazu beitragen, dass es vielleicht auch nicht mehr so stigmatisiert behaftet ist wie früher.
Ja, und dass diese Krankheit einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eben braucht, ja. Also generell alle Krankheiten, die sowohl Männer als auch Frauen treffen können. Und Peter, wir bedanken uns ganz, ganz doll, dass du dir heute Morgen, ja, obwohl du heute Abend deine Premiere von deiner neuen Show hast, die Zeit genommen hast und mit uns deine Geschichte geteilt hast für dieses Special, was wir dieses Jahr haben. Wir hätten uns keinen spannenderen Gast vorstellen können. Wir wünschen dir alles Gute für heute Abend. Sagt man noch toi, toi, toi? Markus, ich bin so lange raus aus dem
Bild. Ja, natürlich. Hals und Beinbruch, immer noch.
Ja, Hals und Beinbruch, toi, toi, toi.
Jawohl.
Und vielleicht, ja?
Vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut. Es war ja auch sehr schön, wie der Matthias, mit Matthias hier das Gespräch und alles und so. Es war ja alles toll.
Ja, Matthias ist fantastisch. Matthias holt immer für uns alles raus, auch hier in der Polizei, wenn wir ein bisschen unsympathischer wirken. Ist Matthias der Zauberer, der das immer alles für uns hier gerade biegt. Aber Peter, wir hoffen, dass wir dich mal in München dann vielleicht auch live auf der Bühne sehen können, wenn wir das mal in unserem Dienstleben schaffen sollten, in unserem stressigen Dienstleben. Ja?
Das wäre schön, jawohl.
Ansonsten alles Gute für dich und wir wünschen dir viel Spaß heute Abend.
Ja, ganz viel Erfolg heute Abend mit der Show.
Jawohl, danke schön euch auch. Und Dankeschön für diesen tollen Podcast.
Ja, sehr gerne.
Dafür. Danke, dass
tschüss,
du da warst.
Tschüss, Peter.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss. Ciao.